Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland, ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ein besonderer Dank gilt natürlich euch, liebe Fans. Der Support war für mich persönlich und für die Mannschaft immer da gewesen. Ein riesen Dankeschön von meiner Seite. Ich persönlich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür.
Hier ist der Kicker Daily und das gerade waren die verkürzten Abschiedsworte von Manuel Neuer. Deutschlands Nummer 1 sagt Tschüss, das ist heute das Thema bei uns. Mein Name ist Florian Dietrich und an meiner Seite ist Nationalmannschaftsreporter Matthias Dersch. Moin Matthias.
Guten Morgen.
Ja, Matthias, wer die Nachrichtenlage rund um Manuel Neuer verfolgt hat in den letzten Tagen, der konnte gestern leicht überrascht sein über den bei Instagram angekündigten Nationalmannschaftsrücktritt. Bei den Kollegen hieß es ja noch am Montag, er würde bis zur WM weitermachen. Wie überraschend kam die Nachricht denn für dich? Hast du mit dem Rücktritt jetzt nach der EM gerechnet?
Ja, teils, teils. Also zum einen muss ich sagen, dass wir beim Kicker ja eigentlich da immer abgewartet haben, weil einfach die Entscheidung noch nicht da war von Manuel Neuer. Die hat er dann gestern getroffen und dann ja auch kommuniziert. Ich fand, es gab für beide Seiten Argumente fürs Weitermachen, ebenso wie fürs Aufhören. Ich glaube, man muss jetzt schon festhalten, das war ein guter Zeitpunkt für Manuel Neuer aufzuhören. Das war ein richtiger Zeitpunkt. Er geht nach einer aus seiner Sicht wirklich guten, sehr guten EM. Er hat dann nochmal gezeigt, dass er auf absolutem Top-Niveau performen kann. Ist eben ja nicht über dem Zenit, das ist ja dann auch oft so bei verdienten Fußballern, die verpassen dann den Moment und dann hat man so das Gefühl, boah, eigentlich sind sie seit 2 Jahren drüber, jetzt wäre mal Zeit für einen Wechsel und irgendwann treten sie dann vielleicht gar nicht mehr als Stammkraft zurück. Das ist bei Neuer jetzt nicht der Fall, der beendet jetzt wirklich aus freien Stücken und selbstgewählt eine sehr, sehr ruhmreiche und große Nationalmannschaftskarriere und allein dafür, dass er das geschafft hat, finde ich, gebührt ihm schon mal ein großer Respekt und natürlich auch für seine Lebensleistung, vor allem jetzt, da wir ja über die Nationalmannschaft sprechen, für das, was er für den DFB geleistet hat. Im Verein, beim FC Bayern geht es ja noch weiter, mindestens bis 25 steht er da noch unter Vertrag. Und dann mal schauen, ob dann Schluss ist.
Ja genau, auf die DFB-Karriere wollen wir ein bisschen genauer blicken. Wenn du dir die anschaust, welche Momente sind da besonders präsent bei dir? Was waren deine Highlights?
Ich habe gestern für Kicker Plus mal so ein bisschen in die Historie geblickt von Manuel Neuer und die wichtigsten Länderspiele von ihm rausgesucht. Und klar, du kommst natürlich an so Sachen nicht vorbei, wie sein Debüt 2009 am 2. Juni war es, damals gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, so ein Testspiel 7:2 für Deutschland. Neuer hat damals richtig viel zu tun bekommen und hat dann auch vom Kicker direkt die Note 2 gekriegt, dafür, dass er da einige starke Paraden gezeigt hat. Es gab einige, muss man sagen, bei Manuel Neuer. Für mich persönlich vielleicht am höchsten steht, was sein Torwartspiel angeht, das WM-Achtelfinale gegen Algerien, 30. Juni 2014. Da haben wir ja auch im Podcast Der vierte Stern ziemlich lange drüber gesprochen, unter anderem mit Bela Reti, der das Spiel damals kommentiert hat. Ich weiß halt noch sehr genau, wie ich damals ja, fast auf Höhe der Mittellinie saß und ständig rannte Manuel Neuer bei mir im Blickfeld rum, weil der gefühlt gespielt hat wie ein Libero. Und ja, ich glaube, das war so das extremste Beispiel dafür, wie sehr Manuel Neuer das Torwartspiel revolutioniert hat. Mit der Art und Weise, wie er es interpretiert hat, wie er eben nicht nur der reine Torwart war, der auf der Linie steht, die Bälle abwehrt, sondern der immer wieder mitgespielt hat, der ja auch viele Tore vorbereitet und eingeleitet hat, auch in seiner Nationalmannschaftskarriere. Auf das habe ich nochmal nachgeguckt. Es gab so eine EM-Qualifikationsspiele in der Türkei 2011. Da war er gleich an 2 Toren mitbeteiligt beim 3:1-Sieg und hat hinten starke Paraden gezeigt. Also da gibt es echt eine Menge Spiele, die man da irgendwie hervorheben könnte bei Manuel Neuer. Wir haben noch nicht über das WM-Finale 2014 gesprochen. Wir haben noch nicht über sein Spiel gesprochen, wo er dann zum Rekordhalter wurde. Nicht über das EM-Viertelfinale gegen Italien 2016, wo er im Elfmeterschießen grandios pariert hat. Also ich glaube, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich noch stundenlang sprechen und uns hineinsteigern in die vielen, vielen guten Spiele, die er gemacht hat. Lass es uns mal hierbei bewenden bei denen, die ich gesagt habe, es sei denn, dir fällt doch irgendwie eine ganze Besonderheit aus, sonst sprengen wir hier jeden Rahmen.
Ja, und ich bin froh, dass du sie nicht genannt hast. 2010, das 1:0 gegen England, Neuer Abstoß direkt auf Klose. Ist für mich eins der schönsten Tore der Fußballgeschichte und auch für mich einer der größten Momente von Neuers Karriere, oder was meinst du?
Ja, stark. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm. Cool, dass du es noch reingeworfen hast. Was natürlich auch dazu gehört hat bei Manuel Neuer, und ich will jetzt gar nicht Wasser in den Wein gießen, aber wir haben gestern mal geguckt, seine letzte 1,0 in der Nationalmannschaft, die gab es 2016 eben in jedem Viertelfinale bei der EM gegen Italien.
Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Ja, danach gab es natürlich viele Phasen, wo er dann auch teilweise länger mal verletzt gefehlt hat und natürlich auch insgesamt so ein Niedergang bei der Nationalmannschaft, der jetzt erst bei der Euro wieder herumgerissen werden konnte. Und Manuel Neuer war natürlich auch bei der WM 2018 dabei, er war auch bei der WM 2022 dabei. Da waren viele Momente dabei, glaube ich, wo es wehgetan hätte im Rückblick, wenn das so die letzten Jahre markiert und beendet hätte. Und dass er jetzt nochmal diese Euro dann zum Abschluss spielen konnte, gab es ja auch im Vorfeld, muss man sagen, die ein oder andere Frage dazu, ob er das Niveau hat, weil er da ein paar Wackler hatte im Verein und auch in der Nationalmannschaft. Aber er hat bei dem Turnier gezeigt, er kann es noch. Und ja, dass er jetzt das als Abschluss gefunden hat, finde ich sehr, sehr würdig und sehr gut.
Genau, wir wollen auch kein Wasser in den Wein gießen, aber gehört ja nun mal zur Wahrheit dazu. Du hast es schon gesagt, im Juni 2009 startete Neuers Länderspielkarriere mit einem Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. 123 Spiele folgten dann. Und dann hat er das Torwartspiel revolutioniert, indem er einfach den Libero wiederbelebt hat. Das ist ja eine Entwicklung, die bis heute ja noch den modernen Fußball prägt. Also man kann schon sagen, ne, er hat das Torwartspiel, die Position einfach komplett neu erfunden, oder?
Ja, da würde ich mitgehen. Also da gab es natürlich noch ein, zwei andere, die da auch dann im Laufe der Zeit auf den Zug draufgesprungen sind oder ähnliche Torwartideen entwickelt haben. Aber Manuel Neuer war schon da ein absoluter Vorreiter. Und ich meine, 5-mal wurde der zum Welttorhüter ausgezeichnet, hat auch 2014 den goldenen Handschuh gewonnen von der FIFA. Also das zeigt ja auch schon, dass er einfach Großes geleistet hat, auch für die Zunft der Torhüter. Und wenn man sich mal heute so ein paar Trends anschaut, die gehen im Grunde alle darauf zurück, was Manuel Neuer mal eingeführt hat. Nämlich dieses sehr offensive Torwartspiel, dieses sehr aktive Torwartspiel, dieses, ja, der Torwart ist im Grunde mittlerweile der 11. Feldspieler. Es gibt Mannschaften, da geht der Torwart wirklich in die letzte Kette dann vor, rückt ein, damit er am Aufbau beteiligt ist, nochmal stärker als es Neuer war. Aber das sind eben alles Elemente, die wären wahrscheinlich ohne Neuer in dem Maße nicht denkbar gewesen. Und ich glaube, dafür wird er wahrscheinlich auch auf ewig seinen Platz in der Fußballhistorie und in der Ruhmeshalle des Fußballs sich gesichert haben.
Jetzt ist aber in der Nationalmannschaft dann die Zeit von Marc-André Ter Stegen endlich gekommen. Gehst du damit?
Ja, absolut. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung und irgendwie auch nicht gerechtfertigt. Ter Stegen ist jetzt, glaube ich, seit 12 Jahren bei der Nationalmannschaft dabei. Er hätte rein von seiner Leistung her, wenn der Konkurrent eben nicht Manuel Neuer geheißen hätte in den letzten Jahren, auch schon viel, viel früher es verdient gehabt, die Nummer 1 zu sein. Und dass er jetzt nochmal zeigen kann, bei bestimmt 1, 2, vielleicht ja sogar 3 großen Turnieren, je nachdem, wie lange er dann das Niveau halten kann, das finde ich absolut gerechtfertigt und jede andere Entscheidung, ja, wäre schon sehr, sehr verwunderlich.
Bei der EM stand ja Oliver Baumann in der Schlange hinter Ter Stegen. Ist Baumann denn jetzt die gesetzte Nummer 2 oder rückt da nochmal ein ganz junger nach? Was denkst du?
Ja, da muss man mal abwarten. Also Oliver Baumann ist natürlich eine super verlässliche Nummer 2, muss man sagen. Er ist eigentlich auch schon deutlich über 30. Das heißt, allzu viele Jahre wird er wahrscheinlich auch nicht mehr auf allerhöchstem Niveau spielen können, auch wenn es bei Torhütern ja immer in der Regel noch ein paar Jahre länger sind als bei Feldspielern. Aber ich gehe schon davon aus, dass perspektivisch dann auch ein jüngerer Torwart nachrücken wird. Bernd Leno wäre ja eigentlich da auch dabei gewesen. Der hatte sich ja dann verletzt. Der ist auch schon 32, glaube ich. Und dahinter, wenn wir da mal schauen, die ganz, ganz vielen und vor allem nicht die ganz jungen Torwarttalente sehe ich aktuell nicht, aber auf jeden Fall einen, das ist Alexander Nübel mit seinen 27, der für mich eigentlich prädestiniert dafür ist, jetzt auch fest zum Kreis der Nationalmannschaft dazuzustoßen. Der hat sich in Stuttgart wirklich hervorragend entwickelt bei der Überraschungsmannschaft oder einer der Überraschungsmannschaften der vergangenen Saison. Der durfte dann ja auch im Trainingslager bei der Euro schon dabei sein, wurde dann doch noch, als Nagelsmann dann von der Idee, 4 Torhüter mitzunehmen, weggegangen ist, dann doch noch nach Hause geschickt. Aber den würde ich definitiv dazu zählen. Und ob er dann derjenige ist, der irgendwann mal Ter Stegen beerbt, würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Leistungstechnisch auf jeden Fall möglich, aber je nachdem, wie lange Ter Stegen spielt, ist dann vielleicht inzwischen auch schon wieder ein jüngerer Torwart dann da, der uns dann alle so vom Hocker reißt, wie es damals Manuel Neuer getan hat, als er auf die Fußballbühne kam. Also da würde ich zumindest jetzt noch nicht drauf wetten. Das Potenzial sehe ich bei Nübel aber durchaus.
Es ist ja jetzt nach Toni Kroos, Thomas Müller und Ilkay Gündogan der 4. Rücktritt nach der EM. Dass das die Mannschaft verändert, ist ja klar. Also dann sehen wir wahrscheinlich bei der nächsten WM 2026 einen ganz neuen Kern der Nationalmannschaft.
Ja, ob der ganz neu ist, weiß ich nicht. Julian Nagelsmann hat ja nach der Euro auch schon angekündigt, dass er jetzt nicht super viel verändern wird. Es war absehbar, dass Kroos aufhört. Das war klar, auch bei Müller und Gündogan kam das ja nicht völlig überraschend. Bei Neuer konnte man auch ein bisschen damit rechnen oder zumindest musste man es mit einkalkulieren. Das sind natürlich dann Änderungen, die es geben wird. Und es sind ja immer Zyklen bei Nationalmannschaften. Und jetzt hat man den nächsten Zyklus bis zur WM. Da wird natürlich der ein oder andere dazustoßen. Ich denke da an beispielsweise Pavlovic vom FC Bayern oder Angelo Stiller vom VfB Stuttgart, die ja für mich so Kandidaten sind, die dabei sein können. Brian Groder, jetzt gerade frisch zu Brighton gewechselt von Mainz, ist sicherlich auch jemand, der war ja auch im Vorfeld der EM schon dabei. Da wird es neue Gesichter geben, das auf jeden Fall. Es wird auch eine neue Hierarchie teamintern geben. Es muss ja ein neuer Kapitän bestimmt werden. Dadurch, dass Gündogan aufgehört hat, da gibt es einen klaren Favoriten. Das ist Joshua Kimmich. Für mich gibt es auch einen klaren Favoriten für die Vertretung. Das ist dann Antonio Rüdiger, der Abwehrchef. Da wäre sicherlich vorstellbar. Ja, also da wird es einige Veränderungen geben. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das Gesicht sich komplett ändern wird. Weil eben doch dann der Kern von, ich sag mal, 18, 20 Spielern wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein wird, wie der jetzt bei der Euro war.
Aber diese ganzen Charaktere brauchen jetzt erstmal Zeit und auch viel Erfahrung, um diesen Prime-Status eines Groß, wenn ich das mal umgangssprachlich so sagen darf, um diesen Prime-Status eines Groß, eines Müllers oder eben doch eines Neuers oder Gündogans eben erstmal zu erreichen. Und glaubst du, ins Blaue hineingefragt, dass Manuel Neuer ein Abschiedsspiel oder sowas ähnliches bekommt?
Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also Bastian Schweinsteiger hat damals, meine ich, eins bekommen im Rahmen eines Testspiels. Ich glaube sogar, das war das erste Spiel von Neuer damals als Kapitän gegen Argentinien. Vielleicht bin ich da jetzt in der Fußballhistorie auch ein bisschen verrutscht. Aber das ist natürlich vorstellbar. Aber Neuer spielt ja erstmal noch. Ich glaube, solange er noch seine aktive Karriere hat, wird es vermutlich kein klassisches Abschiedsspiel geben. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal einen Kick Nationalmannschaft gegen FC Bayern oder sowas. Da können sich ja die Strategen in den Marketingabteilungen mal Gedanken drüber machen. Grundsätzlich, glaube ich, wäre es verdient für ihn, für Groß, für Müller. Vielleicht macht man irgendwann auch mal ein komplettes WM 2014-Revival, keine Ahnung. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten und ich bin mir sicher, die Ticketnachfrage wäre groß.
Gehst du da mit bei der These, wenn ich sage, dass Manuel Neuer der größte Torwart aller Zeiten ist?
Ich würde dir da nicht laut widersprechen. Also ich denke da natürlich auch noch an Kandidaten wie Iker Casillas, Oli Kahn. Ja, das sind so die beiden, die mir da noch einfallen würden. Gigi Buffon, es gab eine Menge sehr, sehr guter Torhüter. Aber ich glaube aufgrund dessen, dass er eben was Neues reingebracht hat, würde ich das Stand jetzt so unterschreiben, ja.
Manuel Neuer, eine bewegende Karriere, die jetzt in der Nationalmannschaft zu Ende geht, die wir gerade versucht haben, hier in einer Viertelstunde zu verpacken. Matthias, ich danke dir, dass du dich an diesem Versuch mit beteiligt hast und ja, sag danke für deine Zeit und deine Einschätzung.
Sehr gerne, ciao.
Jetzt geht's weiter mit den News. Ein wichtiger Baustein der Aufstiegsmannschaft bindet sich langfristig an den FC St. Pauli. Connor Metcalf hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Der 24-Jährige ist schon seit 2022 bei St. Pauli unter Vertrag. Er kam vom australischen Erstligisten Melbourne City. Der alte Vertrag des Mittelfeldakteurs lief bis 2025. Die neue Vertragslaufzeit kommunizierte der Verein am Donnerstag nicht. Sein Abgang stand schon länger bevor, jetzt ist er fix. Oskar Fraulo verlässt Borussia Mönchengladbach erneut auf Leihbasis und erneut in Richtung Utrecht. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler hatte bereits die vergangene Saison beim FC Utrecht verbracht und wird dorthin wieder für ein Jahr ausgeliehen. So, das war's dann auch für heute mit dem Kicker Daily. Morgen steht ja der Bundesliga-Auftakt auf der Karte und das heißt für alle Kicker-Manager jetzt noch fix einkaufen und das Team aufstellen. Und für alle Nicht-Manager einloggen und mitmachen. Beim Kicker-Manager-Spiel zu finden ist es auf kicker.de/managerspiel. In diesem Sinne verabschiede ich euch, lasst es euch gut gehen. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 13 Uhr und wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann klickt jetzt auf den Abo-Button.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.